Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des Felgendreh und Friends Podcasts, und zwar Metro Logistics. Wenn ihr einen Logistikpartner sucht, der mehr kann als nur lagern und liefern, dann seid ihr bei Metro Logistics genau richtig. Denn Metro Logistics ist Experte, wenn es um anspruchsvolle Handels- und Lebensmittellogistik geht. Metro Logistics hat schließlich jahrzehntelange Erfahrung mit komplexen Anforderungen entlang der Supply Chain. Und Lebensmittellogistik war schon immer Teil der DNA des Unternehmens. Wenn ihr Bedarf habt, stehen euch über 400.000 Quadratmeter Lagerfläche in 7 eigenen Logistikzentren zur Verfügung, sowohl für saisonale Spitzen als auch für langfristige Szenarien. Letztlich kann euch Metro Logistics eine maßgeschneiderte Lösung bieten, egal ob E-Commerce Fulfillment, Kontraktlogistik oder Value-Added Services. Es können ganz individuelle Konzepte entwickelt werden, die genau zu eurem Geschäftsmodell passen. Und moderne IT-Strukturen sorgen für maximale Transparenz und Effizienz. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen auf www.metro-logistics.de www.metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir uns dem Thema Warehouse Automation. Über das Thema haben wir schon mal so ein bisschen gesprochen, haben in diversen Podcasts schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten, aber die Art und Weise, wie wir es heute diskutieren wollen, wirklich mal in die Tiefe gehen, ist anders, ist neu, ist fresh, also freut euch auf Inhalt, der so hier noch nie diskutiert wurde. Wir haben schon seit einer Weile vor, uns das Thema mal vorzunehmen, und ich kenne ja Manuel Stellmann von Picknick, einer Mitgründer von Picknick, und den habe ich schon diverse Male auf der Bühne gehabt und vor dem Mikro gehabt. Da habe ich gedacht, ah, das passt ja hervorragend zusammen, denn kürzlich hat Picknick genau vor einem Monat ein hochautomatisiertes neues Lager in Betrieb genommen, das nach eigenen Aussagen das leistungsfähigste E-Food-Lager Europas ist. Da habe ich sofort Manuel angepinkt und ihn gefragt, ob er nicht heute dabei sein kann in dieser Aufnahme, und er hat zugesagt und ist heute dabei, und wir beziehen uns in unserer Diskussion heute auf einen ganz konkreten Fall, wo jemand tatsächlich höchst modernes automatisiertes E-Food-Lager in Deutschland gebaut hat. Herzlich willkommen, Manuel, schön, dass du dabei bist in unserer Runde heute.
Boris, super vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal, dass wir beiden uns treffen.
Und, genau. Nicht das erste Mal, aber das erste Mal in dieser Runde, denn wir sind heute mit fast voller Mannschaft vertreten. Wir haben Christoph Tripp mit am Start, unser Experte für alle Handelsthemen. Deswegen passt das auch wie die Faust aufs Auge. Christoph, schön, dass du wieder dabei bist. Und vor allem schön, darf ich vielleicht erwähnen, wir mussten dich rauszwängen aus einem Interview, aus einem Fernsehinterview, was du gerade mit RTL gehabt hast. Natürlich rechnen wir dir ganz, ganz hoch an, dass du weißt, wo die Prioritäten sind, dass du weißt, wann das RTL-Interview vorbei sein muss, damit du frisch und pünktlich hier im Felgendreher und Friends Podcast dabei bist. Schön, dass du dabei bist, Christoph. Gut, dass du es geschafft hast.
Ja, super. Vielen Dank. Hallo Manuel, hallo Boris, hallo Friends. Schön, dass ich hier dabei sein kann, und freue mich auf unsere Diskussion.
Ja, und gleich verraten wir auch noch, worüber du tatsächlich mit RTL gesprochen hast. Vielleicht ist das auch noch Teil unserer Diskussion heute, wird nicht das Hauptthema sein. Vielleicht verdient das nochmal tatsächlich eine eigene Episode. Verraten wir gleich, worum es da ging. Und genau, aber dann machen wir weiter. Als weiteren Gast heute darf ich wieder begrüßen Knut Alleke von McKinsey. Knut, du hast in deinem Leben auch schon so einiges an Automatisierungsprojekten begleitet, bist also auch tief in der Materie drin, und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Grüß dich.
Hallo zusammen, freue mich auch auf die Diskussion. Hallo Manuel, hallo Boris, hallo Friends. Wird spannend.
Und bei so einer Diskussion darf natürlich auch Erik Wirsing nicht fehlen, der sich immer begeistern lässt für alles, was mit Zukunft und Technologie und Automatisierung zu tun hat. Erik, schön, dass du dabei bist und entsprechend an der Diskussion teilnehmen kannst. Toll, dass du dabei bist.
Vielen Dank, wieder hier zu sein. Freue mich drauf auf die Diskussion, und ich bin sehr, sehr gespannt, was ich heute über Picknick alles so lernen werde.
Ja, heißt es denn etwa, dass du die vorherigen Folgen, die ich mit Manuel aufgenommen habe, einfach nicht gehört hast? Das kann ja eigentlich nicht sein. Das darf eigentlich nicht der Fall sein.
Ein paar von ihnen.
Manuel, führ uns mal so ein bisschen ein vielleicht. Ich meine, die meisten kennen Picknick, glaube ich, inzwischen. Ist ja denn, man lebt in der niedersächsischen Provinz, so wie ich, dann darf man lange auf Picknick warten und muss schon Experte im Thema sein, um den Namen Picknick schon mal gehört zu haben, aber die großen Metropolen, Nürnberg ist jetzt auch mit am Start, auch Christoph Tripp wird in Kürze von euch bedient werden. Gib mal so ein bisschen einen ganz, ganz kleinen Kurzabriss von eurer Historie seit 2018, bitte nicht ganz zurückgehen, aber kurz beschreiben, wo ihr in diesen 7 Jahren, wo ihr hier in Deutschland inzwischen am Markt seid, wo ihr inzwischen da gelandet seid, wo ihr gerade steht.
Ja, lass mich noch 3 Jahre davor starten. 2015 haben wir in den Niederlanden angefangen, in Amersfoort. Das ist ein niederländisches Unternehmen. Sind Ende 2017 nach Deutschland gekommen, haben 2018 hier in Deutschland mit dem Piloten damals angefangen, haben dann kräftig skaliert, haben uns erstmal auf NRW konzentriert, um die Nähe auch einfach zu unserem zu den Niederlanden zu haben und einen schnellen Austausch mit Amsterdam zu haben und sind dann 2021, 22 in die große Deutschland-Expansion gegangen, haben dann Hamburg eröffnet, haben Berlin eröffnet, haben Bremen eröffnet, sind nach Viernheim gegangen. Viernheim ist jetzt nicht unbedingt die Weltmetropole, aber hast eine ganz gute Verbindung Richtung Frankfurt runter und nach Frankfurt nach oben und Stuttgart nach unten und haben dann jetzt als letzten Standort haben wir jetzt Nürnberg live genommen. Mhm. Aber dann reden wir nur über die großen Lagerstandorte sozusagen, wo wir die Ware kommissionieren. Und dann haben wir natürlich ein Last-Mile-System, wo wir dann die Auslieferstandorte haben, wo wir jetzt knapp 90 Standorte von haben.
Okay, bevor wir über das Logistik-Setup sprechen, beschreibt mal ganz kurz für die Leute, die es noch gar nicht richtig verstehen, in Kurzform, was ist das Konzept, was unterscheidet euch von all den anderen, die im Bereich Lebensmittellieferdienste unterwegs sind?
Ja, also du gerade sagst, Online-Supermarkt, wir sind App-only, also das war damals sozusagen die große Wette, wir haben nie eine Desktop-Version oder sonstiges gebaut, es gibt das Ganze nur per App, haben es auch komplett selbst aufgebaut, also die Supply Chain komplett selber aufgebaut, haben das jeweils mit Partnern dann gemacht, die uns sozusagen die Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben, ja, und haben dann fleißig skaliert. Ich glaube, der größte Unterschied, was uns von allen Wettbewerbern unterscheidet, ist, dass wir eine Tech-First-Company sind. Also bei uns ist der Tech-Stack ist der zentrale Mittelpunkt des Unternehmens. Und damit unterscheiden wir uns dann natürlich grundsätzlich von allen stationären Händlern.
Und ich glaube, darauf werden wir heute noch diverse Male zurückkommen, auch wenn es darum
das
geht,
wie
euer ganzes System da aufgebaut hat, was tatsächlich dieses Lager, über das wir heute insbesondere sprechen wollen, was das ausmacht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Logistik-Setup. Beschreibt mal ganz kurz, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Wenn ihr sukzessive diese Standorte aufgebaut habt, dann müsst ihr ja parallel dazu auch diese Infrastruktur, die Logistik aufgebaut haben. Wie sah das so peu à peu über die Jahre hin aus? Und wo steht ihr heute?
Ja, also im Zentralen fängst du an mit einem Lieferlager, was du bestimmst. Ne? Also wir haben eine große Analyse über Deutschland gemacht. Wir haben Deutschland in einmal ein Kilometer große Quadrate zerlegt und haben dann sozusagen Einkaufspotenziale berechnet und haben dementsprechend dann Lagerstandorte angefangen zu platzieren. In der Regel hast du einen großen Lagerstandort und platzierst dann dort drumherum so in der Regel zwischen 5 bis 11 Last-Mile-Hubs, die dann von dort aus bedient werden. Mhm. Und dann in Anführungsstrichen danach, also erster Step ist immer sozusagen den Fuß in die Tür zu bekommen. Deutschland ist super unterschiedlich, was die Regionen angeht, wie die verschiedenen Kunden reagieren, wie du das sozusagen aufbauen musst, auch wie du die Kunden ansprechen musst. Das musst du alles sozusagen berücksichtigen und dementsprechend skaliert eine Region auch mal schneller, mal ein bisschen langsamer. Und dann skalierst du von da aus sozusagen weiter. Also du stellst am Anfang die Infrastruktur zur Verfügung und dann skalierst du die Infrastruktur.
Und du hast eben schon erwähnt, ihr habt von Anfang an auch schon immer alles selber gemacht. Also es war nie eine Situation, wo ihr beispielsweise mit externen Dienstleistern, mit Partnern, mit Logistikdienstleistern Lager betrieben habt. Immer in Eigenregie, immer selber gebaut, immer auch die eigene Technologie verwendet und so weiter und so fort. Richtig?
Ja, also wir haben dann sehr, sehr starken Do-it-ourselves. Also es spiegelt sich wahrscheinlich sogar noch stärker auf der Software-Seite. Als wir angefangen hatten, haben wir mit externen Partnern zusammengearbeitet, was unser WMS und andere Systeme angeht, unsere Routenplanung und so weiter. Mittlerweile haben wir 28 Softwareprodukte, die wir selbst deployen, tutto completo, weil wir gesagt haben, hey, das, was wir brauchen und wie schnell wir iterieren müssen, das kann kein externer Dienstleister mehr leisten. Wir müssen Herr unseres eigenen Software-Stacks sein.
Ja, und wenn du mal so zurückblickst, so die ersten Lager, die ihr in Betrieb genommen habt, war da auch schon Automatisierung am Start oder war da noch sehr, sehr viel manuell?
Ja,
manuelle Tätigkeiten.
Die waren noch super manuell. Also wir haben auch sozusagen noch die Tüten am Anfang in die Kisten selber manuell gemacht. Das war immer dann für Anfeiertagen, zu Weihnachten, zu Ostern war das immer eine beliebte Tätigkeit für alle Leute, die sonst eher hinter dem Schreibtisch gesessen haben. Die wurden dann alle in die Lager reinzitiert und durften da fleißig mithelfen. Das war dann die Aufgabe, die man ihnen zugetraut hat. Die erste Automatisierung, die wir bekommen haben, waren diese sogenannten Bagging-Maschinen, die wir gemacht haben. Und jetzt haben wir vor 4 Jahren ungefähr, 2021, müsste unser automatisiertes Lager in Utrecht das erste live gegangen sein. Das ist auch eine Vollautomatisierung. Oberhausen ist eine Weiterentwicklung davon. Und in der Zwischenzeit haben wir auch noch einen Hybrid-Komponenten live genommen, auch in den Niederlanden, den wir jetzt auch gerade testen und skalieren und gucken, wie das funktioniert.
Aber wenn du vollautomatisiert sagst, ich habe in Verbindung mit dieser Nachricht, dass sie das neue Lager in Oberhausen eröffnet hat, auch gehört, dass 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Sind das Arbeitsplätze rund um die Hubs drumherum oder sind das tatsächlich Leute, die in diesem Lager dort arbeiten?
Ja, also wenn wir von Vollautomatisierung sprechen, dann reden wir davon, dass es ein Goods-to-Person-System ist. Also die Ware kommt zum Picker. Tatsächlich ist die Hand-Auge-Kombination, die wir als Menschen haben, um Artikel mit der richtigen Druckstärke anzufassen, um besonders Obst und Gemüse nicht zu beschädigen, da gibt es bisher noch keine guten Lösungen dafür, die das sozusagen zu 100% und in der Qualität, wie wir das unseren Kunden gewährleisten wollen, machen können. Das heißt, den Artikel selber packt sozusagen immer noch ein Picker in die Kiste, aber alles andere, was sozusagen in dem Lager, der ganze Warentransport ist komplett automatisiert.
Wie lange plant man so? Das habt ihr jetzt letzten Monat in Betrieb genommen, also im Juni 2025. Wie lange plant man sowas im Voraus und wie lange hat das Ganze gedauert? Von der Inzeption des Konzepts, von der Entscheidung, dass das gebaut werden soll, bis tatsächlich zur Eröffnungsnahme?
Ja, also es ist ja das zweite automatisierte Lager, was wir machen. In dem Sinne war das von der Konzeption dann doch deutlich einfacher und ging schneller. Am Ende, wir hatten das Glück, dass praktisch auf dem Plot der Edeka noch Platz frei war. Wir sind direkt sozusagen bei deren neuen automatisierten Lager, was sie in Oberhausen gebaut haben, und haben dann haben uns dann nochmal 35.000 Quadratmeter sichern können sozusagen. Das ist jetzt sozusagen ein Grundstückplot. Dementsprechend ging das Ganze auch relativ schnell. Ansonsten hast du lange Vorlaufzeiten, was sozusagen die Genehmigungsverfahren für deine Halle angeht, und dann musst du natürlich die Interlogistik planen. Da wir das schon einmal gemacht hatten, ging das natürlich auch wesentlich schneller. Das, was länger gedauert hat, wir haben ein komplett neues Software-Stack gebaut, wir haben das komplette Lager auf Microservices aufgebaut, das hat länger gedauert sozusagen, also das war jetzt kein Plug-and-Play, was wir gemacht haben, aber wir haben das grob sozusagen vom ersten Spatenstich, das glaube ich waren jetzt 2,5 Jahre, grob ausbekommen.
Ja, yeah. Aber du sagst es ja auch, ihr habt schon ein Lager in Utrecht, was auch in Anführungszeichen voll automatisiert ist. Gab es da nicht entsprechende Software, der man das nicht einfach übernehmen kann? Weil es wirklich von neu gebaut für dieses Lager?
Also wir haben es neu gebaut, weil wir jetzt gesagt haben, hey, wir müssen die Software besser skalieren können. Also Utrecht haben wir in einem Stack sozusagen durchprogrammiert. Und wir haben jetzt gesagt, jetzt bauen wir das Ganze in Microservices auf, um dementsprechend auch selber besser Updates machen zu können. Nur bestimmte Teile des Codes anfassen zu müssen und nicht das Ganze anfassen zu müssen.
Und bei der Auswahl der Partner, du hast ja gerade erwähnt, ihr macht zwar viel alleine, ihr habt zum Beispiel auch dieses Software-Stack alleine gebaut, aber die Technik, die zum Einsatz kommt, baut ihr natürlich selber. Alles, was hardware-technisch unterwegs ist, auch wenn es ums Thema Systemintegration geht, müsst ihr mit Partnern arbeiten. Wie seid ihr der Vorgang bei der Auswahl? Sind das Partner, die ihr in verwandten Projekten, beispielsweise in Utrecht, schon mal verwendet habt, oder ist es ein komplett neues Setup?
Nee, also es sind dieselben Partner, die wir auch in Utrecht verwendet haben.
Kannst du da ein paar Dinge zu sagen, wie ihr da auswählt und was da so
die... TGW ist der große Partner, mit dem wir das gebaut haben, also sozusagen der Hauptinterlogistik-Dienstleister. Damals haben wir es ausgeschrieben, wir haben uns alle Player irgendwie am Markt angeguckt, die es gab von, ja, you name it, ne, von allein der SSI, Schaefer, Vitron, Autostore, ja, alle, die irgendwie am Markt sind, und haben uns dann für dieses System, was wir jetzt nutzen, dass das unseren Purpose am meisten nutzt, und haben uns dann für TGW entschieden. Was wichtig darauf war, wie weit können wir in die Software eingreifen? Und wir haben beispielsweise jetzt das Warehouse Control System, das haben wir selber programmiert. Also das ist jetzt keine externe Software, das geben die Interlogistikdienstleister sehr, sehr ungern immer aus der Hand. Wir haben aber gesagt, das ist für uns zwingend notwendig und das wollen wir definitiv haben.
Das ist auch eine große Herausforderung für die Partner selber, ne? Ich glaube, so ein Kunde wie euch ist ja auch relativ speziell. Jemand, der wirklich auch den Anspruch hat, das alles selber zu bauen, das muss auch noch mit der Hardware und mit deren System funktionieren, ist keine triviale Herausforderung, ne?
Ja, also ich glaube, man hat sich in Utrecht gut aneinander gewöhnt gehabt. Also Oberhausen ist sehr, sehr gut durchgelaufen, was das angeht.
Ja, Knut, vielleicht Frage an dich. Das ist jetzt nicht die typische Vorgehensweise. Du bist wahrscheinlich ganz andere Situationen Situation gewöhnt. Erzähl mal ein bisschen dein erster Eindruck, was du von dieser Entscheidung hältst oder von dieser Philosophie, das alles, den Anspruch zu haben, das alles selber zu machen oder vieles der Technologie selber zu programmieren.
Nee, finde ich super spannend. Und ich glaube, das ist für euch als Tech-Unternehmen auch genau das Richtige. Ja. Was ich sehr viel gesehen habe, ist, dass eben eine Automatisierung ausgewählt wird und dann wird es implementiert. Und ich war dann immer schockiert, dass dann auch so ein Warehouse Control System doch zum sehr großen Teil dann einfach individuell programmiert wird. Also das ist nicht so, dass man da einfach irgendwas von der Stange kriegt und dann funktioniert alles, sondern da wird eben sehr viel noch dran gestrickt. Und wir haben sehr viele Lager angeschaut, wo die Sachen dann einfach nicht funktionieren, wo halt so einfach sich seine Sachen ändern. Ne? Da wird irgendwie dann sozusagen die Orderlines pro Order ändern sich oder die Picks pro Tote ändern sich oder so kleine Sachen. Und dadurch ist dann aber plötzlich ein anderer Engpass da und es funktioniert nicht mehr. Und ich hätte dann auch gleich noch viele, viele Fragen an dich. Aber wenn ihr jetzt sozusagen den Stack selbst kontrolliert, meiner Ansicht nach ist dann ein unglaubliches Optimierungspotenzial, weil die meisten automatisierten Lager, die funktionieren gerade so ungefähr. Und ist okay, aber das sind auch wahnsinnige Ineffizienzen drin. Ist vielleicht auch zu früh für euch, aber macht ihr da schon, ob das jetzt über Simulation, Optimierung, Flussoptimierung oder was auch immer, Zuordnung, Batches, was auch immer, also da kann man unglaublich viel machen. Ist das ein wichtiger Teil von euch, um dann alle Effizienzen wirklich rauszuholen, die in so einem System dann stecken?
Ja, also die Grundhypothese, die wir haben, ist, dass aus der Hardware nicht mehr die große Innovation kommt. Das ist die Grundhypothese. Wir glauben, dass die Innovation aus der Software kommt. Ne? Also wie du die Komponenten richtig effizient, wie du gerade schon gesagt hast, zusammen einsetzen kannst. Und das ist auch sozusagen der Grund, warum wir dieses Warehouse Control System selber kontrollieren wollen. Und wir fangen ja gerade auch erst an, das zu verstehen. Wir arbeiten uns jetzt sozusagen von Bottleneck zu Bottleneck und lösen die und erweitern und erhöhen damit sozusagen die Effizienz und erhöhen damit auch sozusagen die Kapazität. Des ganzen Oberhausen sind wir noch weit davon weg, weil wir gerade erst im Hochlauf sind, aber in Utrecht hangeln wir uns jetzt sozusagen Step by Step nach vorne, um das eben auflösen zu können. Aber es ist genau wie du sagst, es ist am Ende, es ist die Software und die Optimierung der Software und dort die Probleme zu lösen, das enablet dich am Ende.
Genau, und ich finde das ein Kommentar und eine Frage. Also wenn man sich überlegt, dass häufig zum Beispiel gar nicht mal die Prognose oder der Forecast genutzt wird, um irgendwo so die Mitarbeitereinsatzplanung zu machen. Da hat man schon mal die erste Ineffizienz. Da wird irgendwie sozusagen, die Flüsse werden nicht aufeinander abgestimmt. Da hat man die nächsten Ineffizienzen. Und ihr habt ja noch einige Mitarbeiter, die dann das Picken machen, was ja auch genau richtig ist. Das kriegt ja auch noch keiner automatisiert hin oder fast automatisiert hin. Denkt ihr da auch schon oder habt ihr auch sowas in euren bestehenden Lagern auch schon drin, dass ihr wirklich sozusagen von Ende zu Ende dann denkt und da optimiert?
Also man muss unterscheiden, also wir haben, wenn du jetzt sozusagen auf die Arbeitsplanung gehst, die ist komplett individuell gesteuert. Ne? Die richtet sich komplett nach dem, was wir an Ware bekommen, was an Ware rausgeht. Also wirklich, also der Workload ist berechnet und dementsprechend passen wir es auch. Also du hast relative Fluktuation auch zwischen den einzelnen Schichten über die Woche hinweg, wie groß die sind, wie viele Leute wir da brauchen. Und auch dass die automatisierten Lager, da wird es nochmal komplexer, weil du natürlich dann auch sozusagen den Nachschub der Ware nochmal wesentlich besser, also weil einfach die Safety Margin wird geringer, weil da natürlich viel, viel größere Volumina durchgehen, muss das sehr, sehr, sehr gut getimed sein. Also wir haben praktisch der Outbound ist gestaffelt nach dem Inbound, den wir reinbekommen und der richtet sich knallhart danach, wann kommen die LKW rein, wann muss die Ware im Inbound automatisiert received werden und so weiter, wann gehen die Artikel in die Totes, in die Kommissioniertotes und so weiter und so weiter.
Ist denn euer Anspruch, Manuel, dass das Projekt in Oberhausen, für das ihr jetzt wirklich dediziert tatsächlich nur für diesen Anwendungsfall ein neues System gebaut habt, dass ihr das System, den Software-Stack, den ihr da verwendet, auch dann in anderen Lagern nutzen könnt? Ist das der Anspruch?
Genau, ist das die Vorgehensweise? Das ist der Anspruch. Also wir wollen am Ende flexibel sein, weil wir glauben, dass wir, also es richtet sich ja immer sozusagen nach dem Demand und wie groß irgendwie das Umsatzpotenzial in Regionen ist. Aber wir wollen wesentlich flexibler damit sein, dass wir Teilautomatisierung auch einlösen, also sozusagen einsetzen können. Und dafür ist es essentiell, dass wir auf die Microservices wechseln.
Und die bisher existierenden Systeme, also alle anderen Lager werden mit anderen Systemen betrieben, waren das auch selbstgebaute oder habt ihr da noch zum Teil auch Systeme von Dienstleistern verwendet?
Nee, das ist alles selbstgebaut.
Auch selbstgebaut?
Ja. Okay. Also wir haben angefangen, wir haben mit Corax angefangen, kleines WMS-System, da habe ich noch über Excel-Files Daten hochgeladen und dann sind wir irgendwann zu groß geworden, waren dann auch mal schöne Fehler, wenn wir irgendwann eine Excel-Datei vergessen haben hochzuladen und du stellst irgendwie am Ende des Kommissionierprozesses fest, hier fehlen mir doch eigentlich noch 20.000 Picks, was mache ich jetzt? Wo kommt das her? Dann konntest du auf die Suche gehen, wo du da irgendwie was nicht hochgeladen hattest. Nee, aus dem Grund haben wir unser komplettes WMS selber gebaut.
Ja.
Und auch die Pick-Software. Also das ist sozusagen alles, was im Lager läuft, ist selber gebaut. Aber es laufen auch alle Lager auf derselben Grundlage.
Aber es ist natürlich schon eine gehörige Komplexität, die du dir damit auf den Tisch ziehst, ne? Wenn du verschiedene Lager mit verschiedenen
Software-Systemen. Nee, also es gibt drei Typen. Du hast manuelle Lager, die laufen alle auf dem gleichen Warehouse-Management-System. Du hast hybride Lager, die laufen auf einem Warehouse-Management-System und du hast die automatisierten. Also wir haben drei Lagertypen, die wir betreuen.
Erik?
Also erstmal, ich finde es auch mega spannend, dass ihr das alles selbst entwickelt habt. Also erstmal Chapeau und Hut ab, dass das so alles funktioniert. Also es ist für uns immer so, wir haben alles, was es am Markt irgendwo gibt, bestimmt irgendwo im Einsatz und das macht es halt hyperkomplex. Die Frage ist natürlich auch immer, das ist ja euer Herz. Also du sagst ja vorhin, ihr seid ja wirklich dann der Online-Supermarkt, deswegen ihr seid digital, ihr seid eine Tech-Company. Ich weiß gar nicht, müsste man vielleicht mal sagen, wie der Ratio ist, wie viele ITler eigentlich habt ihr, wie viele gewerbliche Mitarbeiter habt ihr? Also ob das schon irgendwo mehr IT ist als gewerbliche. Die andere Frage ist auch bei diesen 28 Applikationen, was du vorhin sagtest, die ihr selbst entwickelt habt, die ihr selbst aufgebaut habt. Also für uns ist immer eigentlich so, gegen Eigenentwicklung ist eigentlich, weil es meistens zu lang dauert. Und was von der Stange zu nehmen, dann zu customizen, geht meistens irgendwie schneller. Aber jetzt in deinem Fall habe ich jetzt gemerkt, ihr habt das gerade gemacht, weil es nichts am Markt so gab, wie ihr es gebraucht habt und das alles zu langsam und zu zäh war. Und deswegen habt ihr das so getan, wenn ich das richtig verstanden habe gerade auch. Und die Bonusfrage wäre natürlich jetzt, habt ihr so viel IT und Software und Applikationen entwickelt? Ist das auch ein Ziel für euch, die irgendwann weiter zu verkaufen? Also praktisch auch wirklich als Softwarelösungen nach draußen zu geben für andere?
Lass mich einmal starten mit dem ersten Part, mit dem du angefangen hast. Ich glaube, dieses, wieso machen wir die Dinge selbst? Ich glaube, weil die Am Ende ist unsere Hypothese, du musst dein Businessmodell deutlich öfter anpacken, als du dein Tech-Modell anpacken musst oder dein Tech-Stack anpacken musst. Das ist für uns die Sache, warum wir sagen, dass das Core der Company ist die Tech-Seite. Weil wir sagen, wir müssen so schnell iterieren, da kommen andere Firmen nicht hinterher. Und wir haben keine Lust irgendwie auf große Projektbesprechungen mit irgendwie 40 Leuten, die dann da drin sitzen. Wir haben extrem kleine Tech-Teams. Also das ist so ein Tech-Team ist in der Regel zwischen 4 und 8 Leuten und die sind für ein Produkt zuständig. Und die iterieren unheimlich schnell. Wir gehen auch ganz klar, also am Ende macht es nicht die Masse der Entwickler, die du hast. Deshalb ist sozusagen, klar, wir sind jetzt in dem so für die Size, wie wir sind, wir haben jetzt ungefähr 300 bis 400 Entwickler, ist jetzt nicht, finde ich jetzt nicht viel, wenn man das irgendwie mit anderen Playern am Markt
oder kurze Zwischenfrage, ein Produkt wäre dann so irgendwie der Wareneingangsprozess oder der Kommissionierprozess, oder?
Nee, ein Produkt ist ein WMS.
Das WMS wird von 4 Leuten entwickelt?
Ja.
Wow. Also ich würde sagen, das Team aussagt über die kommerziellen Anbieter von WMS-Systemen, ne, die mit
10.000 also das System hat eher 8 Leute, die sozusagen dahinter stehen, aber wir glauben ganz, ganz fest an High-Performing-Teams. Also das, was wir gelernt haben, ist, Softwareentwicklung ist nicht über die Masse. Softwareentwicklung ist über die Klasse der Leute. Und dementsprechend sehr kleine Teams, die sich schnell bewegen können, die hohe Entscheidungsfreiheit genießen, um die Software dann auch so bauen zu können, wie sie sie wollen.
Ist aber nicht nur alles positiv. Welche negativen Aspekte dieses Vorgehens habt ihr bisher kennengelernt? Wo man nicht merkt, okay, das ist jetzt definitiv die Negativseite, die Kehrseite der Medaille sozusagen.
Du meinst jetzt im Vergleich zu, wenn wir jetzt externe Produkte einkaufen würden?
Korrekt, ja.
Boah, tatsächlich keine. Also die, meine Erfahrung...
Wahrscheinlich, wenn von den 4 in 2 gehen, hast du ein Thema.
Dann hast du ein Thema, das definitiv. Aber da müssen wir sagen, dass wir... Also das sehen wir nicht, weil wir rekrutieren quer über die Welt. Ne? Also ich mache es jetzt sozusagen mal einfach so, auf der Business-Seite sind wir relativ picky von welcher Hochschule du kommst, was du studiert hast, was dein bisheriger Werdegang ist. Auf der Tech-Seite sind wir komplett international aufgestellt. Das, was wir machen, ist, du bekommst einen Case, du codest, wir evaluieren das Ganze und danach kommst du ins Gespräch und dann wird darüber geredet und dann wirst du in Anführungsstrichen auf einen heißen Stuhl gesetzt und dann gucken wir, wie gut du bist. Das führt aber dazu, dass dieses Team extremst international ist. Ne? Also lass mich nicht lügen, aber ich glaube, wir sind bestimmt 50 verschiedene Nationen im Tech-Team.
Mhm. Ja, spannend. Aber doch nochmal, ich will doch nochmal auf das Thema Learnings oder beziehungsweise Fehler oder Fehltritte, die ihr bei diesem Projekt gemacht habt. Ich meine, du hast jetzt gesagt, das hat über 2,5 Jahre gedauert, bis das Ganze von der Entscheidung, bis das Ganze steht. Da ist ein langer Pfad und da kann viel passieren, da kann man sich verschätzen, da kann man den falschen Weg einschlagen. Was sind im Nachhinein so ein paar Dinge, wo du sagen würdest, okay, das hätte man anders machen können, da haben wir definitiv daraus gelernt, machen wir diesmal anders?
Also tatsächlich ist das Projekt mega, mega gut durchgelaufen. Also was jetzt irgendwie kurz vor Start war, ist, dass uns eine Sprinklerleitung geplatzt ist, die über ein paar GDP-Stationen drüber gelaufen ist und dann waren wir da nochmal heftig am Schwitzen, ob wir das sozusagen alles irgendwie in time noch getrocknet bekommen. Wenn du jetzt irgendwie fragst, was sind irgendwie Fehler, wir hatten, als wir damals expandiert sind und als wir das Projekt angegangen sind, haben in den Niederlanden beim ersten Mal, da haben wir die Halle gekauft, bevor wir die Intralogistik hatten. Also wir haben die Halle gemietet und gesagt, wir machen das da rein. Das ist sowas, das werden wir nie wieder machen, sondern erst sozusagen die Interlogistik design und dann die Halle drumherum bauen. Weil da mussten wir den einen oder anderen Shortcut machen. Aber Oberhausen ist wirklich komplett building-wise, komplett in time delivered worden, also wirklich auf den Tag genau. Und vom Tech-Stack wussten wir, dass wir da ein bisschen mehr brauchen, weil wir eben das komplett einmal umgestellt hatten.
Du hast vorhin schon erwähnt, das Hardware, das ist nicht die größte Stellschraube, aber trotzdem ist es wichtig, die Art von Hardware, die da in diesen Lägern unterwegs ist. Kannst du das nochmal kurz ein bisschen mehr beschreiben, dass wir ein bisschen besser verstehen, was an Hardware da tatsächlich steht in diesen Lägern?
Ja.
Und wie es vor allem auch unterscheidet von anderen Lägern? Habt ihr wahrscheinlich auch gelernt? Oder ich vermute, dass nicht jede Hardware in allen automatisierten Lägern bei euch gleich ist. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar Learnings, die man rausteasen kann.
Also es gibt ja im Moment zwei große Möglichkeiten irgendwie am Markt. Also wir haben ein Shuttle-System. Was wir einsetzen und das andere ist ja, was Autostore gebaut hat, die Grid-Logik, wo auf dem Grid die Robotoren rumfahren, also to be proven, wer sozusagen am Ende dann recht hat. Also es gibt sowohl solche als auch solche. Das größte Ocado-Lager funktioniert auch mit der Shuttle-Technik, die letzten, die sie gebaut haben, funktionieren auch mit der Grid-Technologie. Da müssen wir noch gucken, wer dann am Ende wirklich die höchste Effizienz da rausbekommt.
Okay, also Shuttle-Lager ist eins. Weitere interessante, auch innovative Komponente, bei denen Eriks Herz höher schlagen wird, wenn er davon hört?
Ja, also in dem Sinne ist es jetzt nichts irgendwie, was fundamental neu ist. Also wirklich sozusagen die Software am Ende der Unterschied ist. Ne? Also du hast der Waren.
Aber die Hardware kauft ja auch von der Stange dann praktisch zu, oder?
Genau, ja.
Ja.
Also wir haben automatisiertes Europalettenlager, das haben wir im ersten Standort nicht gehabt, was wir jetzt haben, um einfach in den großen Warenträgern einfach noch mehr Stauraum zu haben, um einfach mal ein bisschen mehr Flexibilität zu haben, wie wir den Workload dann am Lager auch verteilen können. Dann hast du die großen Shuttle-Lager, dann hast du jede Menge Conveyor und das Gleiche spiegelt sich ja dann über drei Temperaturzonen wieder, wie wir es haben. Also du hast ja den ungekühlten Bereich, sozusagen wie wir es auch aus dem Supermarkt kennen, wenn wir reinlaufen, dann hast du den gekühlten Bereich, da spielen wir ein bisschen, wir bilden ja Temperaturzonen von 0 bis 2 Grad bis 7 Grad für die Molkereiprodukte ab und dann hast du das Ganze nochmal deutlich kälter, wenn du dann irgendwie im Frozen-Bereich gehst, wo du bei minus 24 bist. Und für die Leute, die jetzt vielleicht nicht Software, sondern sozusagen eher aus dem Ingenieurswesen oder Bauingenieurwesen kommen, wie sich Feuchtigkeit verteilt, ist eine Herausforderung sozusagen, wenn du mit so vielen unterschiedlichen Temperaturzonen arbeitest, um das richtig aufzubauen.
Kurz Knut und danach Christoph.
Wenn ich es richtig gelesen habe, dann habt ihr ja die Gesamtentwicklung, ging ja so, dass ihr gesagt habt, ich designe den Behälter, den ich ausliefern will, dann designe ich darum das Fahrzeug, was dann ausliefert und designe von da aus dann das Logistiksystem. Ne? Das wird natürlich dann jetzt entkoppelt durch die Kommissionierung, weil da kannst du dann mit ganz normalen Paletten und Shuttles arbeiten. Ne? Hatte das auch noch eine Auswirkung auf euer Design oder war das einfach gegeben und hat dann funktioniert?
Gut, dass du es ansprichst, ich bin schon so tief bei uns drin. Das, was sozusagen neu ist, ist das automatische Frameloader, den wir haben. Also das ist jetzt wirklich, glaube ich, was Picnic unique ist, was wir haben, weil, wie du schon richtig angesprochen hast, wir haben in der letzten Meile nur einen Touchpoint. Der eine Touchpoint, also du schiebst einmal den Frame, wo Kundenbestellungen drin sind, den schiebst du einmal auf unser Fahrzeug drauf. Und dementsprechend haben wir das Ganze auch aufgebaut, dass wir am Ende die Frames werden automatisch mit den Totes versorgt, die werden automatisch in die richtige Position gebracht. Und auch wenn wir sozusagen das zurückführen, die Frames werden wieder automatisch, werden die Totes auch wieder rausgezogen und in unseren normalen Kreislauf mit reingegeben.
Mhm. Christoph?
Also ich würde vielleicht nochmal anknüpfen, Manuel, an das, was Knut gerade schon gesagt hat, ne? Den Prozess vom Kunden aus der letzten Meile zu denken. Ihr habt ja auch spezielle Fahrzeuge, also die ja nochmal im Prinzip das bestätigen, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, wir machen das alles selber. Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen und auch für diejenigen, die vielleicht die Fahrzeuge jetzt noch nicht kennen, das ein bisschen erklären, wie sieht das Innenleben des Fahrzeugs aus und warum habt ihr euch gerade für eure spezifischen Picknickfahrzeuge so entschieden, da quasi in so eine Art Selbstdesign reinzugehen?
Ja, also wo kamen wir her? Damals sind der Frederik Nivenhuis und der Siebe sind den Albert-Heijn-Fahrzeugen hinterhergefahren und haben sich das mal angeguckt und haben gesagt, hey, diese Stoppzeiten, das ist ja der absolute Horror. Wieso gehen wir eigentlich immer in diese Fahrzeuge hinein? Und die Idee kam damals dann von Siebe und der, was hat der nochmal gemacht? Der hat Robotoren für Ölförderungstechnik gebaut, also Robotoren, die Ölbohrungen machen und gucken, ob in welchen Gesteinsschichten sozusagen unter Wasser dann irgendwo Öl vorhanden ist. Also jemand komplett Fachfremd in der Sicht und der hat gesagt, hey, wieso machen wir das nicht von der Seite? Und dann haben wir uns angeguckt, hey, wie können wir das eigentlich machen? Und dann sind wir mehr oder weniger durch Zufall auf Goupil gestoßen, ein kleiner französischer Kleinserienhersteller, und eigentlich werden diese Fahrzeuge eher für Parkreinigung oder sowas benutzt. Also normalerweise haben die hinten drauf eine Kippladervorrichtung und wir haben dann gesagt, okay, hey, wie würde das denn eigentlich aussehen, wenn wir das selber machen wollen? Uns war unheimlich wichtig, dass das Auto im Straßenverkehr nicht behindert. Die sind nur 1,35 Meter breit, also sehr, sehr schmal. Und die sehen extrem freundlich aus. Also das komplette Fahrerhaus ist praktisch gläsern. Also du kannst reingucken, du siehst, wer da zu dir kommt. Du siehst den freundlichen Fahrer, der zu dir fährt. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das hinten denn eigentlich designen? Und da haben wir gesagt, hey, wie sieht denn eigentlich die größte Effizienz aus? Und die größte Effizienz ist eigentlich, wenn du dein Auto von der Seite aufmachst, um es entladen zu können. Und deshalb haben wir dann das Auto entwickelt. Wir können von beiden Seiten das Fahrzeug wir können es von beiden Seiten entladen und wir können es einmal sozusagen durch die große Hecktür B laden, wo dann die großen Frames reingeschoben werden, die schon in den Legern komplett vorkommissioniert sind. Und dann ist es nur ein One-Touch auf der letzten Meile.
Okay, das heißt von innen, also da bestellt ja der Kunde im Zweifelsfall den Joghurt, Butter, TK-Pizza und Nudeln. Das ist alles in einem Temperaturbereich oder in unterschiedlichen Temperaturbereichen?
Im Auto selber ist das ein Temperaturbereich, aber wir bilden verschiedene Temperaturzonen ab, dadurch, dass wir verschiedene Totarten. Also wir haben einen Frozen Tot, wo wir mit Trockeneis passiv kühlen. Wir haben einen Tot für die Fleischwaren und Molkereiprodukte, wo wir mit Icepacks kühlen, und wir haben den ganz normalen Ambient Tot, wo wir nicht kühlen.
Okay, und aus Kundensicht, wenn ich jetzt Leergut habe, das nimmt der Fahrer immer noch mit.
Genau, wir nehmen alles wieder mit. Wir nehmen die Tüten, die wir zur Auslieferung brauchen, die nehmen wir wieder mit. Wir nehmen auch deine Batterien mit, die du uns mitgibst. Wir nehmen dein Leergut mit, deine Flaschen. Also das nehmen wir alles wieder mit.
Wenn ich vielleicht nur eine Frage stellen darf, das ist genau der Punkt. Also ich habe jetzt ein bisschen mit Getränkelogistikern zu tun gehabt und kenne deren Komplexität, insbesondere in der Flaschenrückführung. Wie macht ihr das? Weil du sagst ja, vollautomatisiertes Lager. Und das Thema ist ja echt ein extrem aufwandsgetriebenes Thema. Wie macht ihr das dann wieder in der Rückführung, auch im Lager?
Wir nehmen ja keine Kisten zurück, ne? Wir nehmen nur Einzelflaschen zurück. Also das limitiert das Ganze schon mal ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, in den Hubs sortieren wir nochmal. Also wir haben so sogenannte Pfandstationen, wo wir nochmal ein Pre-Sorting machen, bevor wir es dann auch an Zählzentren zurückgeben, die das dann nochmal feinjustieren.
Und nochmal letztes Wort vielleicht zu diesem Thema Last Mile. Gibt es da aus deiner Sicht noch Optimierungsbedarf oder hast du auch das Gefühl, da ist eigentlich schon das höchste der Gefühle erreicht, da ist vieles ausgereizt oder ist da noch der Weg, was da noch verbessert werden kann, in Zukunft noch, ist noch einiges zu gehen?
Ja, du hast natürlich viel. Also wir haben zum einen zurzeit noch eine limitierte Reichweite der Fahrzeuge, also die schaffen so ungefähr an die 100 Kilometer, weil uns es unheimlich wichtig war, das Ganze auch nachhaltig zu machen und elektrisch zu fahren. Das ist ein Thema. Du hast eine begrenzte Ladungskapazität, das ist etwas, was wir uns angucken. Wir haben mittlerweile auch die zweite Generation an Fahrzeugen, die G6, also das erste Modell, was wir hatten, war ein G4, jetzt sind wir bei G6 mittlerweile angekommen, die größer sind, wo wir einen anderen Frame dann dafür entwickelt haben, die fahren ein bisschen schneller, die kommen ein bisschen weiter und so weiter und da ist noch viel, viel Potenzial. Ich glaube, die große Frage auf dem langen Weg ist, würdest du automatisiert fahren am Ende? Im Moment würde ich gut feeling sagen, nein, weil ich will immer noch den menschlichen Kontakt zum Kunden haben, weil das ist der einzige Touchpoint, den wir haben. Und das ist, ich glaube, es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen unseren Fahrern und anderen Dienstleisterfahrern, die man hat. Also das lese ich jeden Tag in den Feedbacks, die wir zu unseren Fahrern bekommen.
Und werden die speziell trainiert dafür? Also speziell eingenordet,
wer drauf zu legen? Okay. Wir stellen einfach freundliche Menschen ein.
Okay,
das macht es einfacher. Ja, wir stellen einfach freundliche Menschen ein.
So ein einfaches Rezept, ne? könnte man eigentlich wieder verwenden.
Ja. Ich glaube, das ist etwas, was man gucken muss, wie sich da einfach die Branche dann auch entwickelt mit der Zeit.
Erik? Ich möchte trotzdem nochmal diese Last Mile trotzdem noch ein bisschen stressen, weil auch das Thema Automatisierung auf der letzten Meile glaube ich schon, dass das irgendwann auch kommen könnte, wird. In einigen Ländern wird es ja schon experimentell versucht oder in skandinavischen Räumen, da gibt es auch kleinere Bereiche, die da schon rumfahren und entsprechende Sachen auch bringen. Und irgendwann werden wir vielleicht auch nicht mehr genug Menschen haben, die genug freundlich sind, um solche Fahrzeuge natürlich dann auch zu fahren und das Ganze die an die Tür zu bringen. Deswegen ist es auch, mich hat dein Satz von vorhin richtig getriggert, also Thema hier keine Innovation aus der Hardware und gleichzeitig habt ihr relativ viele Hardware-Produkte, die ihr auch geshaped habt, vom Behältnis über Fahrzeug, über in eurem Gebäude, bis euer Gebäude sogar, was natürlich auch irgendwo eine Hardware ist, die ihr speziell gebaut habt. Aber jetzt nochmal auch dann zum letzten Mal nochmal diese Tourenoptimierung, diesen Milkrun, ist das auch von euch dann selbst entwickelt? Weil da gibt es natürlich auch Lösungen am Markt. Und aber auch diese Frage dann nochmal trotzdem Richtung Automatisierung, ob das vielleicht ein deutsches oder Benelux-Thema ist, dass das hier vielleicht schwieriger ist, aber vielleicht in anderen Ländern, wenn ihr da vielleicht dann auch Expansionsthemen noch habt, vielleicht da wieder anders buchstabiert werden könnte.
Lass mich mal kurz eingehen auf die Frage mit den Softwareentwicklungen der letzten Meile. Ja, wir haben, als wir angefangen haben, hatten wir die letzte Meile, also die Routenplanungssoftware, in der Externe gekauft. Dann hatten wir einen extrem talentierten Mathematikstudenten, Werkstudenten, der ein Internship bei uns gemacht hat. Und der gesagt hat, hey, ich kann das besser. Dann haben wir gesagt, ja, mach mal. Und dann hat er einen Algorithmus programmiert, der am Ende 20% besser war als die Software, die wir gekauft haben. Und dann haben wir gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch, du wirst unser neuer Product Owner.
Für das Team. Der ist hoffentlich noch da.
Der ist noch da. Der ist mittlerweile in ein anderes Team gewechselt. Aber dann haben wir gesagt, dann machen wir es selbst. Und ich würde sagen, das, was wir da gebaut haben, komplett state of the art ist und mit allem irgendwie mithalten kann, was am Markt ist. Also das, was wir da mittlerweile rausholen, das ist schon, das ist Wahnsinn.
Super. Auch da Tendenz, gleiche Frage wie vorhin, auch da eine Idee, das weiter zu vertickern, weil ich meine, an solchen Software-Applikationen, Touren, Routenoptimierung sind natürlich alle brennend interessiert.
Ja. Im Long Run will ich es nicht ausschließen. Kurzfristig sind wir damit beschäftigt, dass wir uns zum Fliegen bekommen und deshalb voller Fokus sozusagen das, was wir für uns besser machen können.
Vielleicht mal ein Kommentar dazu. Ich kann das voll verstehen, dass ihr es irgendwie nicht verkaufen wollt, weil ihr habt ja die tolle Situation, dass ihr euch auf die interessante Algorithmik konzentrieren könnt. Weißt du, so, ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren auch mal in der Softwareindustrie gearbeitet und ich hatte so das Gefühl, 90% ist so Schwachkram, wie irgendwie, dass die User halt so dumm sind und dass die Datenbank nicht passt und das und das und das und das. Das habt ihr ja alles nicht. Ihr könnt einen coolen Algorithmus entwickeln, den implementieren. Ihr habt euer eigenes Ökosystem und das ist doch super.
Aber Knut, nochmal eine Frage an dich jetzt. Ne? Also was diese ganze Situation, diese ganze Diskussion heute zeigt, ist, dass es schon relativ speziell ist, was Manuel und sein Team dort machen. Das ist nicht alltäglich, das ist sehr außergewöhnlich, das ist viel zu selten. Und es gibt viel zu viele Situationen, wo sich Unternehmen auf externe Partner verlassen, wo aber zum Teil sehr ineffizient gearbeitet wird mit riesengroßen Mannschaften, mit Tausenden von Mitarbeitern, die in Zweifel, das haben wir jetzt ja mehrfach gehört, das Endprodukt nicht viel besser ist als das, was der Mathematikpraktikant dort leisten kann, überspitzt dargestellt. Aber was sagt das über unsere Landschaft von Dienstleistern und von IT und von Unternehmen aus, die vielleicht einfach mal Mut haben sollen, sowas selber zu machen?
Also ich glaube, Manuel hat es sehr, sehr schön gesagt, dass er gesagt hat, es geht einfach darum, die allerbesten Talente zu haben. Und das sagen ja irgendwie viele Leute, die im Softwarebereich unterwegs sind, dass sie sagen, die sind nicht zweimal so effizient, sondern 10 bis 100 Mal so effizient. Ja, die machen einfach das richtige Zeug, ne, und eiern nicht rum. Und da, und wenn man die Talente hat, da kann man das machen. Ne? Und das könnten auch alle Unternehmen, glaube ich, machen, die sich die Dienstleistungen von außen zukaufen. Ich habe letztens mit einem Klienten gesprochen, großes deutsches Unternehmen, die versuchen mit einem Dienstleister seit 3 Jahren ihr Lager irgendwie zum Lauf zu kriegen. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, wenn die dann so einfach so 2, 3 von diesen Routenplanungs-Genies hätten, dann würden die das wahrscheinlich einfach mal so umdrehen. Das Problem ist, glaube ich, aber, vielleicht Manuel, kannst du auch was dazu sagen, ich habe so das Gefühl, dass diese Top-Entwickler, dass die in den Traditionsunternehmen nicht die Umgebung vorfinden, wo sie sich dann auch wirklich wohlfühlen und wo sie ihren Marktwert steigern können. Und deswegen sind die eben bei den Tech-Unternehmen. Das heißt also, es gibt gar nicht die Möglichkeit jetzt für ein alteingesessenes Unternehmen, was vielleicht sonst tolle Produkte macht, an diese Talente ranzukommen. Deswegen können die das auch gar nicht machen und machen es deswegen über Dienstleister. Und dann hast du einfach wieder unglaublich viele Ineffizienzen drin.
Manuel, deshalb wahrscheinlich auch euer Bestreben, euch so stark zu positionieren, auch gegenüber Talenten und potenziellen Mitarbeitenden als Tech-Unternehmen. Und ihr kommt nicht um die Ecke und sagt, wir sind ein Online-Supermarkt. Uns gibt es über eine App, sondern ihr kommt als Tech-Unternehmen um die Ecke, um dann entsprechend auch mit Talenten ins Gespräch zu kommen, richtig?
Ja, also der große Unterschied ist, wir sind datengetriebener und unsere komplette Softwarewelt, also das, was wir können an jeder Schnittstelle reingucken und wir können alles sozusagen analysieren, was irgendwie da kreucht und fleucht an Daten. Und das ist, glaube ich, am Ende die Skalierbarkeit und auch die Innovationskraft, die das eben bietet, die ist enorm. Und am Ende ist es ich weiß jetzt nicht, ob es eine für die Leute ist, für die Marktwertsteigerung. Ich würde einfach sagen, die Leute wollen Impact haben. Und wenn du genau weißt, ich wechsle in eine Firma und hier dauert jetzt irgendwie ein kleines Projekt, dauert jetzt irgendwie 2,5 Jahre, um irgendwie eine Kleinigkeit zu ändern, irgendwie, dass der Knopf anstatt rot jetzt demnächst grün ist und dafür werden irgendwelche Lastenhefte und was weiß ich nicht geschrieben und da haben die keinen Bock drauf, sondern die wollen schnell Dinge entwickeln können, die wollen schnell iterieren können und die wollen natürlich irgendwie auf dem neuesten State of the Art sein, was sie da irgendwie machen. Und umso größer deine Legacy wird, umso schlimmer wird's, ne? Also wie viele, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie mal einen großen Schwenk machen, wenn du irgendwie ins Bankensystem gehst, dann die programmieren ja immer noch auf Softwaresprachen, die irgendwie schon 30 Jahre alt sind und denen sterben langsam sozusagen die Entwickler weg, die sie da haben. Und was wir jetzt machen und womit wir jetzt auch schon anfangen, ist, dass wir die Tech-Infrastruktur sozusagen upgraden, die wir haben, damit wir wieder auf den neuesten Stand, also wenn du Ding einführst, bist du immer auf dem neuesten Stand, aber du musst deine Tech-Infrastruktur kontinuierlich immer wieder updaten und immer wieder auf den neuesten Stand bringen, dass du wirklich immer State of the Art bist. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was wir in den letzten 2, 3 Jahren irgendwie neu aufgebaut haben, weil wir gesagt haben, hey, wir merken, selbst unsere Software wird langsam in Anführungsstrichen ein bisschen alt oder ist Tech-Stack und das müssen wir wieder auf den neuesten Stand bringen. Und dann
gib mal ein Beispiel, um das ein bisschen besser zu verdeutlichen. Was meinst du konkret damit?
Was ich damit konkret meine, ist, welche Programmiersprachen du einsetzt oder welche sozusagen Version der Programmiersprache du irgendwie am Ende einsetzt und wenn du dann bei uns ist alles in der Cloud, was wir nutzen und dann wird sozusagen, hey, bist du eigentlich noch in den Cloud-Standards drin, die du irgendwie hast, wenn ein AWS sich irgendwie updatet und sagt, hey, jetzt möchte ich dieses oder jenes irgendwie nicht mehr haben und da haben wir gemerkt, okay, dann, also da musst du auch ständig dran sein und wieder mit iterieren, um dann auf dem neuesten Stand zu sein.
Okay, dann jetzt wird als verständlich, warum beispielsweise ein Logistikdienstleister, und ich gucke jetzt hier keinen besonderen an, sondern x-beliebiger großer Logistikdienstleister in Deutschland beispielsweise, um Talente konkurriert mit einem Unternehmen wie Manuels, ne? Also wo du sozusagen dann auch damit kokettieren kannst, was für eine Infrastruktur du hast, mit welchen Programmiersprachen du arbeiten kannst und wie du tatsächlich einen Impact machen kannst. Guckst du dir alte Legacy-Systeme an von den Logistikdienstleistern, haben alle, ne? Guck ich jetzt keinen besonderen an. Und dann guckst du was Neues, Modernes an, was Manuel da baut mit seinem Team von 4 bis 8 Leuten, die da ein WMS da innerhalb von 2 Jahren auf die Beine stellen. Das ist natürlich Brutal, ne?
Chapeau.
Ja, Christoph, du hast noch eine Frage?
Ja, ich würde noch mal gerne eine andere Perspektive sozusagen reinbringen. Ne? Wenn man jetzt so in die Handelswelt reinschaut, dann haben wir ja so die Old Player, ne? Die so aus dem Stationärhandel kommen, die alle so, ich sag mal so, alle ihren Rattenschwanz mit sich ziehen. Dann haben wir die Online-Player, die dann irgendwann reingekommen sind und jetzt kommen eben neue Anbieter, Plattformanbieter und sehr agile Anbieter. Ne? Und ich meine, das, was ihr jetzt macht als Picknick, sozusagen da euer eigenes Ökosystem aufzubauen und sehr vieles selbst machen, das machen ja auch sehr viele große Händler. Ne? Also das macht ein Walmart, das macht ein Amazon, ne? Das macht ein Tesco, die da selber stärker eben in, sagen wir mal, so eine Make-Strategie umsetzen. Auch die Plattformen, die kommen ja gar nicht originär alle aus dem Handel heraus, wenn ich jetzt an Temu denke, sondern die kommen eben auch aus dem Tech, aus dem Online-Marketing, also aus ganz anderen Bereichen und versuchen jetzt da ihre Kernkompetenz zu nutzen für Handelsgeschäfte. Ne? Amazon ist ja eigentlich auch eher ein Tech-Unternehmen als ein Handelsunternehmen. Was ich bei euch halt interessant finde, ist, und so muss man das, glaube ich, sehen, das ist eigentlich euer Gesamtpaket. Das Gesamtgeschäftsmodell ist halt anders als viele andere Geschäftsmodelle und das macht es eigentlich aus. Und dazu gehört sicher die Tech-Kompetenz, diese extrem starke Make-Strategie, die ihr habt, also alles in der eigenen Hand halten zu wollen. Und das haben wir bisher eigentlich so noch nicht gesagt. Also wenn ich über Picknick spreche, hebe ich das eigentlich auch immer hervor. Ich würde es mal so als Logistik-Emanzipation im Geschäftsmodell beschreiben. Ja? Also andere würden vielleicht sagen, das ist auch eine kleine Spur von Arroganz, ja? Dass wenn ich als Kunde mich bei Picknick registriere, ich erstmal auf eine Warteliste komme, weil ihr mir sagt, ich warte jetzt einfach mal ab, bis ich genug Kunden in deiner Region habe und dann darfst du bei uns Kunde werden. Ja? Also das würden viele andere nicht machen, weil sie Angst haben, sich Kunden zu verprellen. Ihr seid da sehr selbstbewusst. Und ihr könnt halt vielleicht besser rechnen und sagt, das geht erst dann, wenn ich auch Auslastung habe. Erst dann macht es Sinn. Und ihr wächst nicht um jeden Preis, ne? So wie die Gorillas und wie sie alle heißen, die jetzt auch nicht mehr im Markt sind. Und das finde ich sicherlich, macht so das Gesamtpaket eigentlich aus, ja. Und ihr habt natürlich noch einen riesengroßen Vorteil, den man, da könntest du vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen. Auf der Einkaufsseite habt ihr natürlich einen starken Partner mit in Deutschland mit der Edeka dahinter, die ja auch bei euch investiert ist. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den viele andere nicht gehabt haben bisher, dass ihr natürlich auch, ich sag mal, entsprechende Einkaufsmacht habt und darauf zurückgreifen. Also ich finde, das Gesamtpaket ist extrem wettbewerbsfähig und extrem interessant. Weiß ich, Manuel, vielleicht kannst du noch mal zu dem Thema Edeka und Rolle der Edeka auch noch mal ein paar Worte sagen.
Ja, also wir haben ja damals in Anführungsstrichen mit einem kleinen Test in NRW angefangen. Da war ja sozusagen noch die Edeka-Region Rhein-Ruhr bei uns als Partner mit dabei. Und wir sind ja jetzt nachher sozusagen dann auf die Edeka-Zentrale in Hamburg gewechselt und haben uns dann dem kompletten Edeka-Netzwerk gegenüber geöffnet. Aber ich glaube auch die Zusammenarbeit, die wir da zeigen, also daraus ist ja eine Einkaufsgemeinschaft Everest entstanden, daraus ist Epic entstanden, wo wir Gründungsmitglied waren. Wir haben das Glück, dass wir ernst genommen werden mit dem, was wir gemacht haben, auch von großen Playern sehr, sehr früh, aber wir bringen auch unheimlich viel Drive mit in den Markt und Innovation, um dann eben bei solchen großen Geschichten irgendwie mit dabei zu sein. Also jetzt nagelt mich nicht fest, aber ich glaube irgendwie die Einkaufsmacht von Everest sind irgendwie mittlerweile 180 Millionen, 220 Millionen, Milliarden, sorry. Das ermöglicht uns natürlich unheimlich viel, weil einer der Burggräben, die hinter dem wunderschönen Lebensmittelgeschäft stehen, sind halt Einkaufspreise. Also da kannst du in Anführungsstrichen kaputt gehen, wenn du da nicht die richtigen Partner hast.
Manuel, glaubst du, dass in Zukunft die Konkurrenz auch eher von Tech-Playern kommen wird, anstelle von den traditionellen Lebensmitteleinzelhändlern? Und jetzt können wir vielleicht das Geheimnis lüften, dass Christoph heute das RTL-Fernsehinterview über das Thema Einstieg von Temu, die chinesische Plattform, in den Lebensmittelbereich in Deutschland plant. Christoph, sag vielleicht ein paar Dinge dazu, wo der aktuelle Stand ist, und dann kann Manuel darauf reagieren, ob er glaubt, dass Temu und ähnliche Plattformen in der Zukunft eine Konkurrenz für Picknick werden können.
Also das ist ja jetzt noch ein sehr frühes Stadium. Es gibt jetzt wohl eine Taskforce, so hat die Lebensmittelzeitung berichtet, von Temu, die jetzt wohl auf Messen und anderen Veranstaltungen eher so, sag ich mal, so ein bisschen inoffiziell möglichst viele Konsumgüterhersteller und auch kleinere Händler, Großhändler eben auch anspricht und versucht, sozusagen lokale, regionale, nationale, europäische Händler und Hersteller stärker an die Plattform zu binden. Fokus Beauty, Nahrungsergänzungsmittel, Trockenprodukte eben aus dem Lebensmittelhandel, noch keine Frische, noch keine Tiefkühlware und Ähnliches. Und das ist sicher ernst zu nehmen.
Noch Sachkräfte, noch keine.
Ja, noch definitiv, weil der Markt ist, das weiß Manuel ja noch besser, der Markt ist riesengroß und ist online bisher sehr gering erschlossen. Da ist also, sagen wir zumindest theoretisch, großes Marktpotenzial. Ne? Mhm. Die Frage stellt man sich natürlich schon, wie ernst zu nehmen ist so ein Wettbewerb? Schaut ihr da drauf oder ist das für euch, lehnt ihr euch entspannt zurück und sagt, wir wissen, wie es funktioniert und wir wissen, was alles noch auf euch zukommt. Also freut euch nicht zu früh.
Also ich glaube, man muss unterscheiden, sobald du irgendwie im Bereich der Ultrafrische unterwegs bist, ist der Burggraben deine lokale Logistik. Also sobald du mit hochverderblicher Ware, mit gekühlter Ware arbeitest, also ich würde jetzt bezweifeln, dass du irgendwie die Kühlkette hältst, wenn du irgendwie Hackfleisch aus China irgendwie nach Deutschland schickst oder sowas. Und das ist natürlich der große Vorteil, den wir haben. Also in Amazon, also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, der Anteil, den Amazon irgendwie in den Bereichen, die du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie in Beauty, in Nahrungsergänzungsmitteln und sowas hast, da gehen ja schon Milliarden über die Theke. Also da gibt es ja, also ich würde jetzt irgendwie sagen, Nahrungsergänzungsmittel werden definitiv online deutlich mehr gekauft, als sie irgendwie im stationären Markt gekauft haben. Und ich glaube, dass also für Temu definitiv eine Chance in diesen Kategorien irgendwie aktiv zu werden. Aber am Ende ist es ja auch, was bestimmt am Ende den Einkauf bei dem Kunden an der Tür? Und ich glaube, am Ende geht es darum, wer sozusagen der who's the owner of the door am Ende. Und ich glaube, dass man da mit einer hohen Frequenz beim Kunden einen unheimlichen Burggraben entwickelt, der erstmal doch deutlich, deutlich stark schützt und einem auch immenses Expansionspotenzial bietet.
Ich finde das total interessant, dass du jetzt dieses Wort Burggraben ein paar Mal genannt hast. Das ist mir zuletzt bei meinem Besuch beim Musikhaus Thomann exakt genauso genannt worden. Die versuchen, den Burggraben auch möglichst tief und möglichst breit zu machen, um sich sozusagen vom Wettbewerb zu differenzieren. Aber ich habe jetzt nochmal einen Gedanken, ich würde jetzt mal das Ganze rumdrehen. Jetzt macht ihr ja Food. Macht ihr dann zukünftig auch Non-Food? Also wäre das auch ein Thema, dass ihr sagt, so bestimmte Artikel, die, ich sag mal, so Near-Food sind, vielleicht auch noch weitere Dinge. Ist das für euch ein Thema, da einzusteigen oder ist es im Moment nicht Teil eurer Strategie?
Amazon hat ja auch mal mit Büchern gestartet. Ne? Also ich glaube, am Ende geht es darum, was wir sehen, was der Kunde nachfragt. Also am Ende gibt es eine Person, die entscheidet und das ist der Kunde. Und wir müssen unser Modell dementsprechend anpassen.
Okay, Manuel, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken aufs Thema Warehouse Automation. Wenn du jetzt nochmal nach vorne schaust und ihr plant jetzt ja schon die nächsten Projekte. Ich habe gesehen, da ist jetzt schon was in der Pipeline für 2026, wieder in den Niederlanden, wieder ein vollautomatisiertes Lager. Das wird sich ja immer weiterentwickeln. Da werden immer neue Visionen an den Start kommen. Ihr werdet das Ganze weiterentwickeln. Schau mal so ein bisschen voraus. Was sind so die großen Stellschrauben, an denen ihr noch arbeiten wollt? Wir haben jetzt gehört, okay, das meiste Potenzial liegt in der Software, ein bisschen in der Hardware, aber gib mal so einen kleinen Ausblick, woran ihr noch so arbeitet, was noch richtig große Bewegungen da in den kommenden Jahren zu erleben sein werden.
Also am Ende geht es ja darum, dass du diese Hand-Auge-Koordination des Menschen ersetzt. Ne? Also da haben wir mit der TU Delft auch schon verschiedene Projekte gemacht. Es sind immer wieder kleine Startups, die in diesem Bereich vorstoßen und sagen, hey, wir können auf einmal die Avocado und die Tomate picken. Ich glaube, das ist der große Step, der wirklich noch fehlt. Ich würde sagen, die Hardware gibt es schon im Sinne von, da wird nichts mehr irgendwie neu erfunden und so weiter. Es geht eher darum, sozusagen, wie die Software das aussteuert im Sinne von Recognition-Technik, dass man weiß, wie man anpacken muss, wo man anpacken muss, mit welchem Druck ich jetzt sozusagen an welcher Stelle ich anpacke und so weiter. Das wird, glaube ich, der nächste große Gamechanger sein. Ich glaube, was relativ kurzfristig kommt, ist, wir haben ja auch Produkte wie Nudelpackungen, eine Zahnpastapackung und so weiter. Das kann es ja automatisiert picken. Also das ist jetzt heute nicht mehr läuft ja nicht unter ferner Liefen und das ist irgendwie nicht Raketentechnik, sondern diese Maschinen gibt es ja schon, die das machen.
Welche Rolle, glaubst du, kann KI spielen? Ich glaube, wir haben alle inzwischen diese Roboter da gesehen, die da gemeinsam stehen und gemeinsam eine Tüte mit Lebensmitteln ein- bzw. aussortieren und die Gegenstände erkennen können, obwohl sie vorher nicht trainiert waren, also eigenständig erkennen können, mit welchen Artikeln es sie zu tun haben und wie sie die handhaben müssen und so weiter. Glaube ich, auch ein riesengroßes Feld. Habt ihr da schon ein Auge drauf oder ist das noch Zukunftsmusik für euch?
Nein, also KI spielt immens große Rolle. Ich rege sozusagen immer all meine Mitarbeiter oder Kollegen auch dazu an, nutzt die Dinge, spielt damit rum. Ne? Also das ist Wahnsinn, was du damit machen kannst. Weil ich glaube, der größte Inputfaktor bei uns ist tatsächlich in der Softwareentwicklung, weil du damit unheimlich viel schon machen kannst. Also gibt's ja.
Vielleicht ist das das Geheimnis, warum 8 Leute, die das...
Ja, aber das gab es ja damals noch nicht. Die Entwicklung ist jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren so stark nach vorne gekommen. Mhm. Aber
in der Tat wirst du in der Zukunft mit guten, aber weniger Entwicklern mehr machen können. Ne? Und das wird sozusagen euch nochmal in die Hände spielen da.
Also ich glaube, dass die KI am Ende die Business-Seite extrem enablen wird, mit weniger Leuten mehr zu schaffen. Aber ein Skillset sich immens davon sozusagen daneben entwickeln wird, und das ist die Implementierungsfähigkeit. Weil etwas theoretisch zu durchdringen und gute Slides zu bauen und so weiter, alles, das ist schön und gut, aber am Ende, solange du Prozesse noch aufsetzen musst, ändern musst, Menschen da irgendwie mitnehmen musst oder sowas, die am Ende wird die Implementierung dann den Unterschied machen.
Ja, du hast eben schon mal erwähnt, dass es euch wichtig ist, dass ihr in der letzten Meile, also beim Kundenkontakt, da noch ein menschliches Gesicht habt, und das soll auch lange so bleiben, freundliche menschliche Gesichter. Ist das im Lager ähnlich wichtig, oder könnt ihr euch da auch ein Szenario vorstellen, wenn es dann soweit ist und wenn halt immer weniger Leute im Lager arbeiten wollen, dann haben wir ein vollautomatisiertes Lager, Dark Store sozusagen, wo gar keiner mehr drin arbeitet und wo alles automatisiert ist?
Ich glaube eher, dass der große Treiber der demografische Wandel sind, den irgendwie alle europäischen Länder oder die westliche Welt unterlegen ist, dass das eine natürliche Anpassung sein wird. Es wird einfach nicht mehr die Workforce geben. Du musst automatisieren, um dem entgegenzuwirken. Und in welche Grade das geht, werden wir sehen. Aber du musst dagegen halten. Also, dass die Arbeitskräfte immer knapper werden und so weiter, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, sondern dementsprechend muss man sich auf Ständen versuchen, die Effizienzen am Ende möglichst stark zu heben.
Und da seid ihr scheinbar auf einem sehr, sehr guten Weg. Manuel, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. War wie immer super, super spannend. Auch heute diese Diskussion fand ich hervorragend. Tolle neue Aspekte rundum. Gelungene Sache. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen. Erik, Knut, Christoph, danke an euch und besonderen Dank natürlich an Manuel, dass du heute Gast warst und uns so einen tiefen Einblick in eure Warehouse Automation gegeben hast. Schön, dass du dabei warst, und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Super, hat Spaß gemacht. Danke euch.
Ciao, ciao. Ciao.